Und ich bitte jetzt, die Plätze einzunehmen und alle Brückendiskussionen zumindest für heute zu beenden. Im Übrigen hat einer gesagt, der Tag hat sich gelohnt. Ich habe jetzt in die Hand versprochen gekriegt von dieser Runde, dass es nur eine, wenn es eine Brücke gibt, nur eine schöne Brücke geben wird, die landschafts- und umweltverträglich ist. Es geht jetzt bei uns um regionale Baukultur. Was heißt das eigentlich am Mittelrhein? Was ist das? Keiner will es hören. Ich muss jetzt mal zur Ordnung rufen. Würden Sie bitte die Plätze einnehmen? Ich habe gehört, in Kaub müssen wir fertig sein mit diesem Teil. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wann legen wir in Kaub an? Also sollten wir zumindest unserem Vortragenden das ermöglichen, dass er in Kaub das Schiff verlassen kann und jetzt einfach mal weitermachen. Regionale Baukultur, wenn Sie hier am Mittelrhein unterwegs sind, wissen Sie, was hier steht, was hier gebaut ist, was hier leider nicht gebaut worden ist. Also ich wundere mich immer über einen unglaublichen Mischmasch, über viele Scheußlichkeiten, auch über viel Schönes. Aber ein Gesamtbild, aus dem ich erkennen könnte, was heißt regionale Baukultur, kann ich leider nicht sehen. Vielleicht lerne ich das jetzt an einem guten Beispiel. Wir haben nämlich aus der Welterbe-Region Wachau den Vorsitzenden des Arbeitskreises Wachau, Dr. Hannes Hirzberger, die schon sehr viel weiter sind, was regionale Baukultur angeht, ist mir versprochen worden. Würden Sie bitte jetzt hierher kommen? Vielen Dank. Fangen Sie an.
Ich werde, meine Damen und Herren, ich werde mal beginnen. Ich danke für die Einladung, zu dem mir gestellten Thema aus der Sicht der Wachau zu sprechen und vielleicht einige allgemeine Überlegungen anzustellen. Meine Damen und Herren, im Jahr 1972 wurde von der UNESCO die Internationale Konvention für das Kultur- und Naturerbe der Menschheit verabschiedet. Diese Konvention gilt als einzigartiges Instrument für die Anerkennung und den Schutz sowohl des kulturellen Erbes und des Naturerbes von außerordentlichem universellen Wert. Unter Kulturerbe werden Denkmäler, Ensembles und Stätten geschützt, während als Naturerbe Naturgebilde, geologische und physiografische Erscheinungsformen sowie Gebiete und Naturstätten bezeichnet werden. Demgegenüber werden Kulturlandschaften als gemeinsames Werk von Mensch und Natur bezeichnet. Gemeint sind damit geokulturelle Regionen, die sich durch eine Vielfalt von Erscheinungsformen der Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur auszeichnen. Sie illustrieren die Entwicklung menschlicher Besiedlung und Gesellschaft unter dem Einfluss physischer Zwänge und oder Möglichkeiten, die durch die natürliche Umgebung und die Summe sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Kräfte geboten werden. Seit dem Jahr 2000 ist die Wachau und seit dem heiligen Jahr, eigentlich per Eintragung auf die Liste schon seit 2002, auch der Mittelrhein in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eingetragen. Beide Landschaften werden nach dem von der UNESCO entwickelten Kulturlandschaftsbegriff als organisch entwickelte Landschaften gesehen. Darunter werden Landschaften verstanden, die sich organisch in Wechselwirkung zwischen Mensch und natürlicher Umwelt entwickelt haben. Noch spezieller werden sie im Unterschied zu einer Reliktlandschaft als fortbestehende Landschaft gesehen, welche nach wie vor von einer Kultur geprägt wird, die ihre traditionelle Lebensweise fortführt und in der evolutive Prozesse zwischen Kultur und Landschaft auch zur Zeit noch ablaufen. Dieser Kulturlandschaftsbegriff zeigt, dass er einem statischen Verständnis fremd ist, wie dies auch Henry Clear zum Ausdruck brachte, wenn er sagte, eine Landschaft, die zur Zeit ihrer Eintragung in die Liste des Welterbes in ihrem Zustand eingefroren ist, kann paradoxerweise nicht als fortbestehende Landschaft gelten. Die Landschaft als räumliche Umgebung des Menschen steht mit ihm in einer fortgesetzten Wechselwirkung. Die Landschaft prägt den Menschen, wie der Mensch seinerseits die Landschaft nutzt und sie seinen Bedürfnissen anpasst. Daraus resultiert, dass sich Landschaften mit den Forderungen der Gesellschaft ändern. Insofern impliziert der Begriff der historischen Kulturlandschaft, und als solche gelten sowohl die Wachau wie auch der Mittelrhein, nicht eine einzige unveränderte Landschaft, sondern eine Änderung des Landschaftstypus und der Landschaftselemente in Bedeutung und Umfang in ihrem historischen Verlauf. Dies entspricht der Grunderfahrung, dass Zeit vergeht, dass sich Dinge verändern, überformt werden, verfallen, schwinden. Damit korrespondiert das Wissen um das Entstehen von Reimen, um die Geschichte von Reimen und die daraus resultierende Erfahrung, dass Reime vergehen. Kulturlandschaften sind im Unterschied zu Parks nicht entworfen, sondern geworden. Sie sind im Ergebnis, wie Robert de Jong schreibt, Ablagerungen eines kollektiven Gedächtnisses, von der man ihre Herkunft noch herleiten kann. Historische Kulturräume bestehen in ihrer Besonderung und relativen Abgegrenztheit gegen andere, wobei natürlich auch Durchlässigkeit und Assimilation eine Rolle spielen. Das Verhältnis Mensch-Raum wird nach gängiger Periodisierung von zwei weltgeschichtlichen Schwellen geprägt, nämlich einerseits von der Schwelle des Übergangs zur Sesshaftwerdung des Menschen und von der Kulturschwelle des Übergangs zur Industriekultur. Die neue Ökonomie brachte zunehmende Technisierung, den Ausbau von Transportwegen und in ländlichen Regionen auch die Entkoppelung der gesellschaftlichen wie der wirtschaftlichen Prozesse von der Bodenbewirtschaftung und den davon vorgegebenen Ableisten. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts bewegen wir uns auf eine neue Phase zu, deren Bild von Individualisierung und Pluralisierung, von den neuen Medien und der von weltweit vernetzter Kommunikation bedingten Entgrenzung gekennzeichnet ist. Damit einhergeht, dem Prozess der Individualisierung und Pluralisierung folgend, der Verlust von Common Sense. Die Lebenswelt kann nach Edmund Husserl als Universum vorgegebener Selbstverständlichkeiten aufgefasst werden. Diese Lebenswelt hat sich seit den erwähnten Kulturschwellen erheblich verschoben. Wie die Vorstellung einer gültigen Wahrheit zerbrochen ist und wir davon auszugehen haben, dass es mehrere Wahrheiten gibt, gilt auch die Formel, dass wir in mehr als einer Welt leben. Die den postmodernen Menschen prägende Pluralität greift auf sein Gesamtverhalten aus. Dieses wird zwar von alltagsweltlichen Leitvorstellungen bestimmt, allerdings wird global, irgendwo, jederzeit Erfahrbares in die eigene Lebensvorstellung integriert und losgelöst von Mainstream oder Common Sense geäußert. Gerade historische Kulturlandschaften sind diesen Vermengungen in besonderem Maß ausgesetzt. Aus dem Auftrag zu Schutz und Weiterentwicklung dieser geschützten Landschaften stellt sich unter Bedachtnahme der Themenstellung dieses Vortrages die Frage der Raumbedeutsamkeit. In ihrer Beantwortung gilt es bewusst zu machen, dass Räume die Verlängerung des Lebens darstellen. Verhalten, Bewusstsein und Biografien prägen. Räume empfinden wir als Lebens- und Erlebnisräume, die dem Dasein sozusagen angewachsen sind. Kulturräume vermitteln neben konkreter Ortsbezogenheit auch eine symbolische Ortsbezogenheit, ohne die die Begriffe Heimat und Identität nicht gefüllt werden können. Kulturräume stehen in ihrer Bedeutsamkeit in Kultur, in Bezug auf die kulturelle Besonderung und in Bezug auf das Gefüge kleinräumiger Sinnwelten versus globale Generalisierung. Unter diesem Gesichtspunkt gilt es, die noch vorhandenen gemeinsamen Interessenslagen hinsichtlich der natürlichen Umwelt einerseits und der Lebens- und Erlebnisqualität andererseits zu orten und dienstbar zu machen. Im Sinn des Terminus fortbestehende Landschaft haben wir bewusst zu machen, dass die zu leistende Integration nach vorne offen bleibt. Die Bewahrung der historischen Landschaft muss als Chance für die Zukunft begriffen werden, die mit den neuen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu nutzen ist. Dazu zählen auch Steuerung, Planung und auch Inszenierung. Ich möchte nun darüber sprechen, wie diese allgemeinen Überlegungen letztlich auf die Wachau sich auswirken. Als Wachau darf ich voranschicken, verstehen wir das Donautal zwischen Melk und Krems, vielen von Ihnen ein Begriff, etwa 36 Kilometer lang, ein Stromabschnitt an der niederösterreichischen Donau. Die Wachau ist uraltes Siedlungsgebiet. Siedlungen finden Sie schon in der Altsteinzeit, denken Sie an die Venus von Willendorf, die weltberühmt geworden ist. Letztlich auch Funde aus der Jungsteinzeit, aus der Hallstattzeit, aus der Latenzeit. Und letztlich war die Donau auch in unserem Abschnitt der Limes zwischen der römischen Provinz Noricum gegen das Territorium der Germanen. Ab dem 1. Jahrhundert hat der Weinbau in der Wachau Einzug gehalten. Ab dem frühen 9. Jahrhundert wurden Stifte und Klöster mit Gebieten in der Wachau belehnt und mit ihrem Auftreten endete im wahrsten Sinn des Wortes das finstere Mittelalter. Ab dem 11. Jahrhundert wurden Burgen- und Kirchenbauten errichtet, die heute Zeugnis vom Wirken früherer Herrschergeschlechter und kirchlicher Einflüsse geben. In einem Aufbruch befand sich die Wachau im 16. Jahrhundert, als viele Bürgerhäuser und Wirtschaftshöfe entstanden, die zumindest im Kern noch heute ihren Bestand haben. Erst um 1800 sollte neuerlich eine ähnlich dynamische Phase einsetzen, die jedoch noch im 19. Jahrhundert abebbte. Die folgende Zeit verlief in einer ruhigen, wenig vorwärtsdrängenden Entwicklung. Dem Tourismus, interessant für den Mittelrhein, natürlich auch für die Wachau, erschloss sich die Wachau erst nach dem sensiblen und die Verletzlichkeit der Landschaft bereits berücksichtigenden Bau der Bahn in den Jahren 1908 und 1909. Erst Mitte der 1950er Jahre wurde am Nordufer eine attraktive Straßenverkehrsanbindung geschaffen, wobei ebenfalls auf die Besonderheiten der Landschaft Rücksicht genommen wurde. Wenngleich auch die Straßenverhältnisse am Südufer in den letzten Jahrzehnten stetig verbessert wurden, ist noch keine gleichwertige Erschließung gegeben. Auch hinsichtlich des Wegeangebotes, das sich für die touristisch interessanten Radfahrer bietet, ist ein ähnliches Bild gegeben. Zu einer zunehmenden Bautätigkeit kam es in der Wachau erst nach 1945. Die Geschlossenheit der Siedlungsgebiete konnte jedoch bewahrt werden. Durch verantwortungsvolles Handeln blieben auch in den 1960er und 1970er Jahren die Ensembles im Großen und Ganzen erhalten. Mit der Verhinderung des Baus eines Donaukraftwerkes inmitten der Wachau gelang es, diesen Landstrich vor der unwiederbringlichen Zerstörung zu retten. Heute ist die Wachau zumindest in ihrem wesentlichen Teil von Weinbau und Tourismus dominiert. Landwirtschaftliche Nutzung ist in der unteren und mittleren Wachau im Gegensatz zur oberen Wachau in den Hintergrund getreten. Und auch dort hat sie zugunsten meist unselbstständiger Beschäftigung, die die Bevölkerung zum Ausbinden zwingt, an Bedeutung verloren. Krems bildet den städtischen Anziehungspunkt mit etwa 23.000 Einwohnern, wobei etwa 7.000 Einwohner sich auf den Teil konzentrieren, der dem Weltkulturerbegebiet zugehörig ist, während alle anderen Gemeinden in dem etwa 36 Kilometer langen Abschnitt, wie ich gesagt habe, gemeinsam etwa weitere 20.000 Einwohner zählen. Der erwähnte Kampf gegen die Errichtung eines Donaukraftwerkes in der Wachau bis 1983, die Verleihung des europäischen Naturschutzdiploms durch den Europarat in Straßburg im Jahr 1994 und erst recht die Eintragung der Wachau in die Liste des Weltkulturerbes, haben der Wachau verstärkte Aufmerksamkeit eingetragen. Verstärkter Tourismus, dem Trend der Zeit entsprechend mit immer kürzeren Aufenthalten der Urlaubsgäste und verstärkte Nachfrage nach bebauten und unbebauten Grundstücken ist die Folge. Gerade in eng begrenzten Räumen wie der Wachau kommt im Umgang mit vorhandener Bausubstanz und neuen Bauen besondere Bedeutung zu. Seit der Verleihung des europäischen Naturschutzdiploms im Jahr 1994 kam es zu einer verstärkten Zusammenarbeit der 13 Wachau-Gemeinden, die im Zusammenhang mit dem Eintragungsprozess in die Liste des Weltkulturerbes noch intensiviert wurde. Ein wesentliches Fundament dieser Zusammenarbeit bildet das im Jahr 2000 auf breiter Basis erstellte Leitbild der Wachau. Über Bauen- und Siedlungstätigkeit enthält das Leitbild folgende Zielsetzung. Erstens, Beibehaltung geschlossener Siedlungsgebiete unter Beachtung landschaftsangepasster Weiterentwicklung traditioneller Siedlungs- und Bauformen in zeitgemäßer Ausführung und Ausformung. Zweitens, Bewahrung des kulturellen Erbes durch Pflege der Baudenkmäler und Erhaltung der typischen Ortsensembles unter Rücksichtnahme auf zeitgemäße Nutzungsmöglichkeiten. Als die Wachau sich im Jahr 2001 um die Anerkennung eines LIDA-Plus-Status bewarb, galt es in einem regionalen Entwicklungsplan, die gemeinsamen Leitvorstellungen zusammenzufassen. Ihm sind allerdings im Gegensatz zum Leitbild nur wenige Konkretisierungen zu entnehmen. Auch dort ist das Bekenntnis zum schonenden Umgang mit unverbauter Landschaft allerdings festgeschrieben. Mit der Idee eines Weltgartens Wachau, der Teilgärten in allen Gemeinden vorsieht, wird ein Wachauer Schlüsselanliegen formuliert. Einerseits soll die Wachau insgesamt zufolge ihrer Kleinräumigkeit und der Intensität der Nutzung in ihren verschiedenen Formen als Garten verstanden werden. Und andererseits soll sich die in der Landschaft erkennbare Vielfalt in der Verschiedenartigkeit einzelner Gärten, Teilgärten in den Gemeinden widerspiegeln. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen kurz die rechtlichen Rahmenbedingungen, mit denen wir konfrontiert sind, darstellen und darauf hinweisen, dass es ein regionales Raumordnungsprogramm Niederösterreich-Mitte gibt, das auf der Basis unseres Raumordnungsgesetzes erlassen wurde. Dieses Programm legt Schutzzonen für die Trinkwassergewinnung und Eignungszonen von Schottergruben vor. Es bildet aber insbesondere mit der Festlegung von Widmungsgrenzen den Rahmen auch für die Planungstätigkeit der Gemeinden. Die angesprochenen Widmungsgrenzen spiegeln das Bemühen um die Erhaltung der geschlossenen Siedlungsgebiete und um die Vermeidung ihres Ausfransens wider. Eine besondere Rolle in der Planung und Umsetzung kommt den Gemeinden zu. Mit den jeweils von den Gemeinderäten beschlossenen Gemeindeentwicklungs- und Flächenwidmungsplänen wird nach Genehmigung durch die Landesregierung auf der Basis von Grundlagenforschung und Entwicklungsabsichten die Grundlage für künftige Flächennutzungen geschaffen. Aufbauend darauf ist über einzelne Bauvorhaben abzusprechen, wobei es wesentlicher logistischer Rahmen die niederösterreichische Bauordnung als Landesgesetz zu beachten ist. Gerade sie bietet aber in Fragen der Ortsgestaltung nur mehr sehr bedingt eine Handhabe zu effizienter Steuerung. Trotz des dichten Regelwerkes kann die Situation als nicht befriedigend gelten. Die Problematik könnte verdeutlicht werden, wenn man einginge im Detail auf den Wechsel der Bestimmungen, die hinsichtlich des Schutz- und Orts, des Orts- und Landschaftsbildes gegeben sind. Ich möchte Sie mit dieser Rechtshistorie nicht länger aufhalten, nur darauf hinweisen, dass etwa die niederösterreichische Bauordnung des Jahres 1883 Ortsbildvorschriften überhaupt nicht gekannt hat. Und man sieht an der Entwicklung auch der Bauordnung in bester Weise auch die Entwicklung unserer Gesellschaft hin von einem gemeinschaftlich orientierten Denken hin zu Pluralisierung und Individualisierung. Noch 1968 hat man es bei einer bloßen Forderung auf die Rücksichtnahme auf das Ortsbild belassen. 1976 meinte die Bauordnung, dann im Detail festlegen zu müssen, unter welchen Voraussetzungen eben auf den Schutz des Orts- und Landschaftsbildes abzustellen sei. Es wurde also im Detail auf Lage, Größe, Proportion, Bauform, Materialien, Bauteile und bauchemische Mittel und dergleichen abgestellt. Aber zu diesem Zeit war gesellschaftlich der Zug längst abgefahren, sodass in Nachziehung der Konsequenz mit der Bauordnung 1996 eine vollständige und weitgehende Liberalisierung erfolgt ist. Damit ist eigentlich nur die zwischenzeitlich eingetretene Individualisierung und Entgrenzung auch der Vorstellungswelten und auch der zwischenzeitlich eingetretenen Akzeptanz der Deutungsvielfalt Ausdruck verliehen worden. Und auch den geänderten rechtsphilosophischen Vorstellungen, die davon ausgehen, dass der Staat seine Bürger jetzt nicht mehr auf ein bestimmtes Verhalten festlegen soll, sondern bloß durch seine Vorschriften ein gerechtes Verfahren gewährleisten soll. Nach derzeitiger Rechtslage sollen sich die Bauwerke in ihre Umgebung harmonisch einfügen. Allerdings kommt der Erhaltung der Charakteristik der Landschaft nur mehr untergeordnete Bedeutung zu, im Gegensatz zu früher. Und der Begriff der Harmonie wurde weitgehend entkernt und gleichsam egozentriert. Und der Harmonie wird nämlich nur mehr jene optische Wechselbeziehung verstanden, die sich unabhängig von Baudetails, Stilelementen und Materialien durch eine zeitgemäße Interpretation des ausgewogenen Verhältnisses der gebauten Struktur sowie der dabei angewandten Gestaltungsprinzipien und dem geplanten Bauwerk ergibt. Eine Definition der Harmonie, die also praktisch zur Gänze auf das Bauwerk selbst und nicht auf ihre Einordnung in dem ihm gegebenen Rahmen abstellt. Die Umgebung ist daher nur mehr in Bezug auf die Struktur des Baubestandes in die Beurteilung einzubeziehen. Und in diesem sehr losen Rahmen kann jetzt die einzelne Gemeinde mittels Bebauungsplanes Inhalte einflechten, wobei Straßenfluchtlinien, Bebauungsweise und Bebauungshöhe zwingend festzulegen sind und Regelungen für die harmonische Gestaltung der Bauwerke in Ortsgebieten vorgesehen werden können. Durch die Möglichkeit von Bebauungsplänen soll die Baufreiheit allerdings nicht zu sehr eingeschränkt werden. Andererseits soll ein Bebauungsplan zur Verhinderung von baulichen Auswüchsen beitragen. Demzufolge kann der Bebauungsplan auch die Rücksichtnahme auf die Bautradition vorschreiben und damit dem Wunsch der Behördenvertreter nach eindeutigen Entscheidungsgrundlagen entsprechen. Ohne Erlassung eines Bebauungsplanes besteht hingegen keine Möglichkeit, rechtsverbindlich bestimmte unerwünschte Bautechniken wie zum Beispiel Holzblockhäuser in historischen Ortskern zu verhindern. Offensichtlich ist also dem Gesetzgeber durch die Berücksichtigung der Schaffung von Bebauungsplänen hinsichtlich des Ortsbildschutzes bestehende Regelungsdefizit bewusst. Die Skepsis gegenüber Bebauungsplänen ist aber unübersehbar. Regelmäßig erweisen sich nämlich diese Vorschriften als ungeeignet, einerseits die bisweilen nötige Ein- und Anpassung eines Vorhabens zu bewirken und andererseits die nötige Flexibilität zu gewährleisten, die neuen Gedankenraum gibt. Die Stadt Krems etwa setzt nicht auf die Erlassung detaillierter Bebauungspläne, sondern bestellt einen Gestaltungsbeirat, der aus drei nicht aus der Region stammenden Architekten bestehend einzelne Bauvorhaben beurteilt und vor allem nach den Kriterien architektonischer Qualität Einfluss auf die Gestaltung von Bauvorhaben zu nehmen sucht. Das gelingt in dem einen Fall, in dem anderen nicht. Es gelingt nicht, wenn der Bauherr über entsprechendes Kapital und noch dazu über Zeit verfügt, weil er dann die Möglichkeit hat, die logistischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Und im Rechtsweg bekommt er dann natürlich, gemessen am losen Rahmen der Bauordnung selbst, natürlich sein Recht. Meine Damen und Herren, welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus diesen zunächst ganz allgemeinen und dann doch eher auf die Geschichte der Wachau bezogenen Überlegungen? Ich meine, dass diese Schlussfolgerungen auch durchaus für gleichartige Landschaften Geltung beanspruchen könnten. Erstens, durch sorgfältigste Planung auf Landes- und Gemeindeebene ist sicherzustellen, dass die Entfaltung der Entwicklungspotenziale nicht auf Kosten der Stärken des Orts- und Landschaftsbildes stattfindet. Was verstehen wir darunter? Insbesondere verstehen wir darunter die Zielsetzung der Bewahrung der Geschlossenheit der Siedlungsgebiete, die strikte Beachtung der Baulandgrenzen und prioritär das Ausnützen von Baulücken. Zweitens, durch verstärkte Bewusstseinsarbeit ist deutlich zu machen, dass jedes Bauvorhaben das Orts- und Landschaftsbild nachhaltig beeinflusst. Bauen wird damit im besten Sinn zu einer öffentlichen Angelegenheit. Die Bereitschaft zur Einfügung und Anpassung an die Meinung anderer sollte nicht als Verlust der Freiheit, sondern als Gewinn einer neuen Qualität erkannt werden. Drittens, der Raum in geschützten Landschaften ist regelmäßig zu knapp und viel zu sensibel, um als Experimentierfeld individualistischer, nachgerade expressiver und extrovertierter Architektur zu dienen. Demgegenüber mag die Forderung nach Landschafts- und Ortsgebundenheit des Bauens antiquiert erscheinen, dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit wird damit andererseits wohl mehr entsprochen. Nächster Punkt. Der zeitgenössischen Architektur kommt bei der Neuinterpretation des Kulturraumes erhebliches Gewicht zu. Zeitgenössische Architektur in geschützter Landschaft könnte sich daher in der von ihr beanspruchten Aufmerksamkeit, so wie sie heutzutage geübt wird, zurücknehmen und tradierte Muster zeitgemäß deuten. So könnten die langgesponnenen Fäden kulturell relevanter Aktion für künftige Generationen greifbar bleiben. Wünschenswert ist die Einrichtung eines Gemeindeverbandes in Bauangelegenheiten. Um baulichen Angelegenheiten in kulturell, geschichtlich und geografisch abgegrenzten und abgrenzbaren Räumen nach einheitlichen Gesichtspunkten und Kriterien zu beurteilen. Jedenfalls sollte durch die unterschiedliche Handhabung von Bauvorschriften bedingte ästhetische Brüche zwischen einzelnen Gemeindebereichen vermieden werden. Gerade in einer immer wieder von Hochwässern heimgesuchten Landschaft wie der Wachau kommt dem Bauen in die Höhe besondere Bedeutung zu. Die behutsame Neuinterpretation der traditionellen Dachformen zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ist ein Gebot der Stunde und eine wesentliche Möglichkeit der Abwanderung aus den traditionellen Altorten in der Wachau zumindest teilweise entgegenzuwirken. Hier braucht es einerseits Feinfühligkeit seitens der Architekten und Baumeister und andererseits Augenmaß seitens der Denkmalschutzverantwortlichen. Besonderes Augenmerk muss der Belebung der vorhandenen und der derzeit nicht ausreichend genutzten Bausubstanz gelten. Alte Gebäude können mit Gewinn für den Einzelnen und die Allgemeinheit neuen Nutzungen zugeführt werden. Schwere Bausünden vergangener Tage bleiben unakzeptabel. In all diesen Bereichen liegen Ansätze für eine Neugestaltung der Förderungskulisse. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes spiegelt die kollektive Befindlichkeit wider, die Fähigkeit der Gesellschaft, den von ihr genutzten Räumen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, neuer Nutzungserfordernisse und sich ändernder ästhetischer Vorstellungen neue Bilder zu geben und gleichzeitig die Fähigkeit zu sensiblen Umgang mit der gewachsenen Kulturlandschaft zu dokumentieren. Dabei ist der Erhaltung gewachsener Ensembles, die den Orts- und Landschaftscharakter in typischer Weise vermitteln, besondere Bedeutung zuzumessen. Selten bedarf es des grellen Gegensatzes. Meist findet er um den Preis des Verlustes von Substanz statt. Subtilen Interventionen gelingt es, neue Vorstellungen unter Betonung des Wertes des Vorhandenen zu akzentuieren. Und letzter Punkt, nicht zu unterschätzen, sind die nachteiligen Einflüsse überhandnehmender Annoncierung individueller Angebote in Form störender Beschilderung. Ausgezeichnet sind unsere Landschaften aber nicht wegen der Marketingtalente ihrer Bewohner, sondern wegen ihrer Kraft, aus sich heraus zu wirken. In diesem Zusammenhang sind Verbesserungen der rechtlichen Rahmenbedingungen wünschenswert. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und verweise auf Adolf Loos, der Architektur als Geste bezeichnet hat. Gesten sind physische Äußerungen, die Stil und Charakter vermitteln, sowie Aufmerksamkeit beanspruchen. Gesten sollen im kultursoziologischen Kontext verständlich sein, was aber nicht selbstverständlich ist. In verschiedenen Kulturräumen werden Gesten verschieden gedeutet. Bisweilen können Gesten am unpassenden Ort geäußert Verstörung hervorrufen. Jene, die für zeitgenössisches Bauen verantwortlich sind, und die sind neben Bauherren, Architekten, Planern und Baumeistern auch die politischen Verwaltungsverantwortlichen, mögen in ihren Gesten verstanden werden. Dies sollte gewährleisten, dass ihr Handeln auch vor dem Urteil kommender Generationen bestehen kann. Der am universellen Maßstab ausgezeichnete Wert unserer Kulturlandschaften wird es lohnen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.